Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos, das hat Loriot gesagt, der ein leidenschaftlicher Hundebesitzer gewesen ist. Im Anfang war die Erde wüst und leer und wir lebten ohne Hund. Das war grundverkehrt. Das schreibt der Literaturkritiker Dennis Scheck in dem Buch, das er gemeinsam mit seiner Frau Christina Schenk über ihr Leben mit dem Jack Russell Stups geschrieben hat. Der undogmatische Hund, eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russell. Guten Tag, Dennis Scheck.
Schönen guten Tag.
Der undogmatische Hund, haben Sie Ihr Buch genannt. Was ist denn an Ihrem Hund Stups undogmatisch? Also gewissermaßen ein Gegenentwurf zu dem, wofür Papst Emeritus Benedikt steht.
Eigentlich ist Stups, oder man müsste ja eigentlich fast sagen Stubbs, weil wir haben ihn ja nach einem englischen Maler benannt, George Stubbs, der für seine Tierporträts, insbesondere für ein Pferdebild namens Whistle Jacket, sehr berühmt wurde. Der ist insofern undogmatisch, weil er anders eigentlich als viele Jack Russell Terrier gerne fünfmal gerade sein lässt. Ich schreibe ja über ihn, dass er der Dalai Lama unter den Jack Russell ist, seinem Naturell nach. Also insofern ganz das Gegenteil von B16.
Also nicht anarchistisch, sondern eine große Gelassenheit ausstrahlt?
Für einen Jack Russell und für einen Terrier. Ich hatte neulich das Vergnügen, mit Ludwig Huber ein Gespräch führen zu dürfen, der bei Surkamp das rationale Tier als Kognitionsbiologe gerade veröffentlicht hat. Und der hat viele Experimente mit Hunden gemacht und hat mir versichert, dass Terrier tatsächlich die allerschlausten seien. Aber das wusste ich durch das langjährige Zusammenleben mit Stups oder Stubbs natürlich längst schon.
Und was zeichnet deren Intelligenz aus?
Die Intelligenz äußert sich darin, dass Stups mit zwei Menschen, meiner Frau und mir, lebt, die eigentlich den ganzen Tag über sich krummlegen, damit er ein schönes Leben hat.
Zu Beginn Ihres Buches steht ein Mailwechsel zwischen der Verlegerin des Kiwi-Verlags, bei dem das Buch erschienen ist, und Ihnen und Ihrer Frau. Was hat es denn damit auf sich?
Na, wir haben unser Buch, damit es nicht so langweilig wird, mit einer gewissen Doppelbödigkeit ausgestattet. Die berühmteste und schönste Liebesgeschichte der deutschen Literatur ist unserer Überzeugung nach Kurt Tucholskys Schloss Gripsholm. Und die beginnt berühmtermaßen mit einem Briefwechsel zwischen Kurt Tucholsky und seinem Verleger Ernst Rowohlt, wo Tucholsky fragt: Eine Liebesgeschichte soll ich schreiben? In diesen Zeiten hast du den Verstand verloren? Und wir haben uns erlaubt, dieses Modell in die Gegenwart zu transponieren. Wir schreiben uns keine Briefe mehr mit unseren Verlegern, sondern wählen die Form der E-Mail. Aber die Fragestellung bleibt natürlich dieselbe. Eine Hundegeschichte, ein Buch über einen Hund sollen wir schreiben? In Zeiten wie diesen hast du sonst keine Sorgen. Die Frage nach dem Hund stellt sich einem aber in existenzieller Weise, weil man tatsächlich sich selbst gegenüber zumindest offenlegen muss, welche Prioritäten man im Leben hat, was einem persönlich wirklich wichtig ist, wofür man einsteht, welche Werte man verfolgt. Und das versuchen wir in diesem Buch ja auch ein bisschen abzuarbeiten.
Und da haben Sie sich für die Welpenspielgruppe entschieden, anstatt noch mehr klassische Literatur zu lesen?
Meine Frau, nachdem sie unser Buch nochmal durchgelesen hatte, sagte, das ist ja gar kein Buch über einen Hund, das ist ja ein Buch über den Tod und über Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Und ich fürchte, da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen.
Warum?
Ich erzähle unter anderem ja auch vom Tod meiner Mutter. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals etwas schreiben würde über den Tod meiner Mutter. Aber meine Mutter hatte auch einen Hund, sodass wir nach ihrem Tod plötzlich mit zwei Hunden dastanden. Und das ist wiederum ein wichtiger Beitrag zum Thema, weil wir leben sehr gerne mit einem Hund und sehr ungern mit zwei Hunden, die sich auch nicht sonderlich vertragen. Folglich wollten wir nicht nur erzählen, wie man einen Hund bekommt, sondern vor allem auch, wie man ihn wieder los wird. Ja, was in diesem Falle gar nicht so leicht war. Aber die Geschichte nahm ein Happy End und Lena ist immer noch am Leben. Inzwischen eine hochbetagte Hundedame, die geht auf die 20 zu, wenn wir denn ihr Alter überhaupt genau wissen. Sie war da sehr diskret und die hat doch ein glückliches Heim gefunden.
Und da passt es auch, dass Sie relativ am Ende des Buches einen Dialog zitieren zwischen vielleicht dem allerberühmtesten Hund der Weltgeschichte, Snoopy aus Peanuts. Und da schreiben Sie, das sei mitunter der einzig große Trost für Sie vor dem Tod. Was ist das für ein Dialog?
Na, da sitzen Snoopy und Charlie Brown auf einem Pier, einem Steg an einem See. Charlie Brown sagt zu seinem Beagle Snoopy: Eines Tages werden wir sterben. Und Snoopy schaut ihn an und erwidert, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Das ist doch existenzieller Trost, wenn man ihn braucht. Ich muss korrigieren, wir haben nicht meine Frau und ich das Buch geschrieben, sondern meine Frau, mein Hund und ich. Also ein Drittel vom Text stammt ja von Stups selber. Und der hat ja einen Lieblingsautor, Paul Auster, mit dem Roman Timbuktu, in dem er die Entdeckung macht, dass im Englischen, und das ist nun mal die Lingua Franca unserer Tage, im Englischen, wenn man God rückwärts liest, dann landet man beim Dog. Und das hat ja auch eine philosophische Bedeutung.
Wie ist das denkbar, dass Stups an dem Buch mitgeschrieben hat? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, er hat vor inzwischen 9 Jahren einen Verlagsvertrag mit Kiepenheu & Witsch abgeschlossen. Den Vorschuss hat er natürlich ganz schnell verfressen, versoffen, verbrasst. Und wir mussten ihm schon wirklich, wirklich mit extremen Maßnahmen drohen, damit er jetzt in der Corona-Pandemie endlich mal mit seinem Drittel des Textes rausrückt. Er schreibt, er liest auch, allerdings lässt er sich in der Öffentlichkeit, wir hatten schon Verträge in Las Vegas für Lesungen, er war nicht bereit dazu, aus seinem paradiesischen Zustand in Köln für irgendwelche Lesungen Auftritte zu machen. Er hat eigentlich für Lesungen überhaupt keine Geduld. Er findet Lesungen langweilig.
Woher kam denn eigentlich Ihre Sehnsucht nach einem Hund? Also Sie sind ja kein Hundebesitzer, der schon vor 20, 30 Jahren einen Hund hatte.
Ich bin mit einem Hund aufgewachsen. Insofern wusste ich das Leben mit Hund zu schätzen. Ich halte es da mit Robert Gernhardt, der mal sehr schön in einem Gedicht die Formulierung verwendete, dass erst das Tier uns zum Menschen macht. Mit anderen Worten, wenn man zu lange kein Fell mehr gestreichelt hat, dann weiß man auch die Berührung von Haut nicht mehr zu schätzen.
Das heißt ja auch, Hunde werden auch in Therapien häufig eingeteilt.
Und also Stups ist definitiv mein Therapiehund. Ohne Stups wäre ich noch viel scheußlicher.
Und Sie erzählen in dem Buch auch, wie ein Hund das eigene Leben bis zur Ekstase aufladen kann und man fühlt sich auf einmal wie Leonardo DiCaprio oder sogar wie der Papst. Wie das?
Na ganz einfach, wenn Sie mit einem 12 Wochen alten Jack Russell-Welpen wie Stups durch die Kölner Südstadt laufen, dann begegnen Ihnen Menschen, deren Gesicht vor Verzückung entgleist. Und da ich eben nicht wie Leonardo DiCaprio aussehe, passiert mir das eher selten. Aber so müssen sich die Beatles oder Elvis gefühlt haben oder Madonna, wenn man über die Straße geht. Und ein Hund kann einem an dieser Glückseligkeit teilhaft werden lassen.
Es gibt aber auch Entwicklungen, die sich früher überhaupt noch nicht abgezeichnet haben, die für mich, ich hatte auch in der Kinderzeit einen Hund, undenkbar gewesen waren. Zum Beispiel, dass es eine Welpenspielgruppe gibt. Sowas gibt es aber und Sie haben sich da auch angemeldet, oder?
Aber natürlich, ich meine, ein Hund muss ja auch eine Erziehung erfahren. Und ein Hund braucht seine Sozialisation, genauso wie andere Tiere, wie wir Menschentiere. Und deshalb braucht man auch eine Welpenspielgruppe, die gibt's aber schon lange. Das wussten erfahrene Hundehalter längst. Nur ist ja unser Hund auch stolzes Mitglied des Kölner Polizeihundesportvereins. Und von dessen Existenz hatte ich mir vor Stups in der Tat nichts träumen lassen.
Und welche Aufgaben hat er da? Hat er da Aufgaben?
Ja, das ist eine Hundeschule. Er ist jetzt in der Fun-Gruppe. Aber selbstverständlich, da werden regelmäßig Übungen, Gehorsamsübungen und andere Agility-Training und so weiter durchgeführt. Deshalb ist er für einen 12 Jahre alten Hund ja so in bemerkenswert guter Form.
Klar, Ihre Frau und Sie sind beide leidenschaftliche Literaturliebhaber. Hund und Literatur kommen da zusammen. In der Bibel steht, in der Bergpredigt sagt Jesus, gebt nicht das Heilige den Hunden und werft keine Perlen vor die Säue. Hört sich ein bisschen rätselhaft an, ist auch in der Exegese immer rätselhaft geblieben. Wo gibt es denn sonst noch frühere literarische Zeugnisse, in denen Hunde erwähnt werden?
Oh, da gibt es jede Menge. Also Entschuldigung, die deutsche Literatur beginnt ja mit einem Paukenschlag von einem Hundedrama, Faust. Ohne des Pudels Kern kommen wir da nicht aus, ja. Aber in der deutschen Gegenwartsliteratur, in der Literatur des 20. Jahrhunderts, ist sicherlich der Referenztext von Thomas Mann. Stups lässt seinen Kanidenkanon mit Herr und Hund beginnen. Bei der Relektüre dieses kanonischen Textes machte er doch eine entsetzliche Entdeckung, nämlich dass Thomas Mann seine Hunde mit der Lederpeitsche verdroschen hat. Thomas Mann, ein Hundebrückler, ich konnte es kaum glauben. Wie Stups in seinem unnachahmlichen Ruhrpott-Dialekt schreibt, er ist eben das, was man auf Kölsch einen fiesen Möpp nennen würde.
Ja, hört man ja öfter aus dem Privatleben von Thomas Mann, dass er Naja, vielleicht nicht der sympathischste Zeitgenosse.
Also ich muss zugeben, ich habe meinen Respekt vor dem Zauber nicht vollkommen verloren, aber zumindest der Text Herr und Hund, der hält nicht unbedingt eine Relektüre.
Berühmte Hunde in der Weltliteratur, Sie haben einige genannt. Wer steht da noch ganz vorn?
Wie gesagt, der Paul Auster. Dann gibt es eine Autorin, die mit Der Freund, Sigrid Nunes, gerade den Pulitzerpreis gewonnen hat. Das ist die Geschichte einer Frau, die eine riesige dänische Dogge erbt, weil ihr Freund sich erst das Leben genommen hat. Und sie lebt in einem Einzimmer-Apartment in Manhattan, wo Tierhaltung verboten ist. Was tun? Ja, das ist eine existenzielle Herausforderung für sie. Dann gibt es eine schwedische Autorin, Kerstin Eklund, ganz wunderbare Geschichte, die Stups sehr liebt. Und natürlich ist Charles M. Schulz mit Charlie Brown ebenfalls vertreten.
Man hat das Gefühl, Katzenbücher gibt es jede Menge und auch Katzenkalender und Katzenkurzgeschichten. Sind da Hunde nicht gleichberechtigt?
Während der Katzenporno floriert, ist das Hundebuch weniger verkaufsträchtig. Wahrscheinlich, weil Hundeliebhaber öfter Gassi gehen müssen, als bei, wenn man eine Katze hat, bleibt mehr Zeit zum Lesen. Andererseits sind, wenn wir an Jack London, The Call of the Wild, Lockruf des Blutes, denkt, also die Geschichte eines Wolfes erzählt werden, eines Hundes, der zum Wolf wird, dann legt der unseren Blick in die richtige Richtung. Josef H. Reichholf ist ein Evolutionsbiologe. Die Süddeutsche Zeitung hat ihn mal den Alexander von Humboldt unserer Tage genannt, ein großer Hundefreund, der eine schöne These aufstellt. Wir haben uns ja so etwa vor 35.000 Jahren mit dem Wolf zusammengetan. Der Wolf wurde in dieser Zeit zum Hund. Aber mindestens so sehr, wie der Wolf sich durch diese Symbiose verändert hat, so haben wir Menschen uns verändert. Mit anderen Worten, dass wir hier in einem Radiostudio überhaupt so zivilisiert sitzen können, ohne uns gegenseitig an die Kehle zu gehen, das haben wir nur dem Wolf bzw. dem Hund zu verdanken, weil der uns zu so viel sozialeren, verträglicheren, angenehmen Wesen gemacht hat.
Nun gibt es bei Hunden aber einen riesengroßen Nachteil, ihr Lebensalter. Wir haben ja gerade schon über den Tod gesprochen. Ein Hund, ich weiß nicht, wie es bei Jack Russells ist, wird ja 18 Jahre, 19 Jahre. Wir überleben den Hund ja. Wie gehen wir damit um?
Was macht Sie da so sicher, dass Sie meinen Hund überleben werden? Ich bin mir da nicht so sicher.
Die Wahrscheinlichkeit, aber könnte es schon sein. Also haben Sie auf Melaten schon einen...
Da hat schon mancher die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Das stimmt. Aber es bleibt dann doch die alles entscheidende Frage, kommen Hunde in den Himmel? Gibt es dazu theologische Aussagen? Immerhin gibt es in Münster ein Institut für theologische Zoologie, das ein katholischer Pfarrer betreibt.
Also ich bin ganz sicher, dass mein Hund genau wie Voltaire und Arno Schmidt keinerlei Interesse hat, in einen christlichen Himmel zu kommen. Der möchte gerne etwas irdischere Freuden genießen im Jenseits. Und da schließe ich mich ihm an.
Also eher ein kölschen Himmel vielleicht.
Kölsch müsste er auch nicht sein. Dazu sind wir zu süddeutsch.
Aber da gibt es ja auch schon allerhand. Ja, es gibt den Regenbogen, wenn Tiere sterben, die in den Himmel über den Regenbogen laufen. Also es gibt immer neue Geschichten auch zum Tod von Tieren.
Also mein Hund ist jedenfalls mit seiner Sterblichkeit und seiner transzendenten Aussicht absolut versöhnt.
Vielen Dank, Dennis Scheck. Ihnen und Ihrer Frau, Christina Schenk, herzlichen Dank für dieses wunderbare Buch, das uns, wenn man es gelesen hat, vor die Frage stellt, ob nicht der Hund die Krone der Schöpfung ist. Also muss die christliche Theologie neu geschrieben werden? Der undogmatische Hund, eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russell. So heißt das Buch von Christina Schenk und Dennis Scheck. Es ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen, kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Interview.
Dank Ihnen.